Haus am Dom, der Podcast.
Am 4. August 2021 veröffentlichten die Autorinnen Tina Hildebrand und Elisabeth Räther auf Zeit Online einen Artikel über Angela Merkel. Unter der Überschrift Archetypen setzen sie sich in einem Abschnitt mit den Bezeichnungen auseinander, die der Kanzlerin im Laufe ihrer politischen Karriere so angehängt wurden. Das war zunächst das Mädchen, noch unter Kohl, und später hieß es dann Mutti. Urheber dieses Beinamens Mutti soll übrigens der CSU-Politiker Gloß gewesen sein, Michael Gloß, der sich einfach nur abschätzend äußern wollte. Jedoch habe er, ein Zitat aus dem Artikel, mit seiner Häme unfreiwillig einen anderen Archetyp als die leibliche Mutter mobilisiert. Das ledige Fräulein, die Lehrerin, die Frau, die auf die Kinder der anderen aufpasst, so wie Merkel auf die Deutschen aufgepasst hat. Die Autorinnen bezeichnen Angela Merkel schließlich als die Schutzheilige der Unterschätzten. Auch das ist eine Qualität, die man als archetypisch bezeichnen kann. Und vielleicht können wir später in der Diskussion noch mal darauf eingehen, was eigentlich passiert, gerade auch mit Politikern, Politikerinnen, wenn solche kollektiven archetypischen Projektionen auf sie gerichtet sind. Der Mutterarchetyp wird uns im Verlauf auch noch weiter beschäftigen, aber dieses Beispiel soll schon mal zeigen, wie sehr dieser von C.G. Jung geprägte Begriff des Archetyps bereits Allgemeingut geworden ist. Manchmal wird er, finde ich, auch sogar inflationär verwendet, und ich hoffe, Ihnen daher heute eine differenzierte Sicht nahebringen zu können, was unter Archetyp heutzutage verstanden werden kann und vor allem aber auch, wie dieses Konzept therapeutisch sich anwenden lässt. Ja, es war der Auftrag, das Archetypenkonzept C.G. Jungs vorzustellen und zu zeigen, wie die Arbeit mit Träumen auf diesem Hintergrund aussehen kann. Im Folgenden möchte ich Ihnen daher zunächst einmal die Grundidee des Archetypenkonzepts vorstellen, wie Jung sie ursprünglich entwickelt hat. Und es ist vieles schon gesagt und angerissen worden. Das möchte ich jetzt noch einmal vertiefen. Ein zweiter Teil behandelt dann den Archetyp des Selbst. Und zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie dieses Konzept in der aktuellen Diskussion rezipiert wird, welche Kritikpunkte es dazu gibt und welche Perspektiven. Die Schwierigkeit besteht nun darin, über ein Phänomen zu sprechen, das sich im Letzten nicht beschreiben, sondern im Grunde nur erleben lässt. Wenn wir von archetypischer Erfahrung sprechen, dann ist die Rede von etwas, das sich mit dem Verstand alleine nicht erfassen lässt. Es handelt sich vielmehr um ein ganzheitliches Erleben, eines, das den Menschen in seiner Gesamtheit erfasst, mit all seinen Qualitäten der Wahrnehmung, also des Erlebens, des Fühlens, des Denkens, der Intuition. Letztlich handelt es sich um einen Zustand, den man am zutreffendsten mit dem Wort Ergriffenheit bezeichnen könnte. In tiefen psychologischen und analytischen Therapieprozessen arbeiten wir mit sogenannten Gestaltung des Unbewussten, in denen eben diese Ebenen zutage treten können. Konkret sind das die Arbeit mit Träumen und Imaginationen, aber auch das Malen und Schreiben aus dem Unbewussten oder das Sandspiel. Und um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie das Archetypenkonzept in der therapeutischen Arbeit sich anwenden lässt und weil es ja auch um die Wahrheit in den Träumen hier gehen soll, werde ich Ihnen im Laufe des Vortrags auch zwei Traumbeispiele aus therapeutischen Prozessen zeigen, an denen es deutlich wird. Den Begriff des Archetypus hat C.G. Jung aus zwei Quellen entnommen. Zum einen dem Corpus Hermeticum des Hermes Trismegistos. Das ist eine alchemistische Schriftensammlung aus dem 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus. Und darin fließen zeitgenössische, vor allem platonische und stoizistische Strömungen ein. Die andere Quelle ist eine Schrift des Kirchenvaters Dionysius Areopagita aus dem 6. Jahrhundert, das De Divinis Nominibus, über die Namen Gottes. Jungs Konzeption des Archetypischen geht aber neben Platons Ideenlehre auch auf Augustinus und auf Einflüsse Kants und Schopenhauers zurück. Er hat dieses Konzept also nicht aus dem Nichts entwickelt, sondern greift auf eine lange abendländische Tradition des Denkens zurück. Sein Verdienst besteht daher vor allem darin, dass er einen ganz eigenen Entwurf geschaffen hat, der nicht nur für die Psychologie von großem Nutzen ist, sondern auch kollektiv bis hinein in den kulturellen Bereich und in den Sprachgebrauch Wirkung entfaltet hat. Der altgriechische Wortteil Archē meint den Ursprung, das Wesen, den Ausgangspunkt der Erkenntnis. Und Typos stammt aus der Technik der Münzherstellung und bezeichnete ursprünglich das Gepräge der Münzen, den Schlag und das dadurch Erzeugte, die Gestalt, die Form, das Muster, das Vorbild. Und das Konzept der Archetypen zählt zu den Kernstücken der analytischen Psychologie schlechthin. Es bildet auch ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der psychodynamischen Theorien dar. Kein anderes Modell innerhalb der jungschen Psychologie hat auch eine derart weitreichende Wirkung erzielt und Rezeption erfahren bis hinein in die Theologie, in die Religionswissenschaften, in die Kultur- und Literaturwissenschaften bis hin zur Filmtheorie. Insofern verbirgt sich hinter dem Archetypenkonzept eine Art psychologische und kulturtheoretische Metatheorie. Ein erstes Beispiel dazu, der Archetypus des Helden, wie er vor allem durch Joseph Campbell bekannt gemacht wurde. In seinem Buch Der Heros in tausend Gestalten bezieht sich Campbell ausdrücklich auf Jungs Archetypenlehre. Zugleich ist es so eine Art Rezeptbuch für Helden- und Abenteuergeschichten und Drehbücher für Blockbuster. Die Heldenreise enthält nach Jung eine Reihe von typischen Motiven, die dann in zahlreichen Mythen und Märchen ihre Entsprechung finden. So ist die Geburt des Helden von besonderen Umständen oder von einem Geheimnis umgeben. Also häufig ist der Held elternlos, wie wir das in der Moses-Geschichte zum Beispiel antreffen. Der Heros erhält dann einen Ruf. Er wehrt ihn oft ab, macht sich dann aber doch auf die Reise und schließlich steht er einer unüberwindbaren Macht gegenüber oder einem Ungeheuer, das besiegt werden muss. Meist ist es ein Kampf zwischen Gut und Böse, in dem er sich wiederfindet. Auf diesem Weg wird der Held konfrontiert mit seinen eigenen Fehlern, mit seinen Makeln, die er bewältigen muss. Er muss über sich selbst hinauswachsen, das ist die Aufgabe. Und dabei erhält er Hilfe von guten Mächten, Feen, Zwergen oder weisen Gestalten. Er erwirbt besondere Werkzeuge, Schwerter, Zauberworte. Und auf diesem Reifungsweg entwickelt der Held nun seine eigenen Potenziale und Fähigkeiten, mit denen es schließlich gelingt, den unbesiegbaren Gegner doch noch zu überwinden. Am Ende kehrt er auf einer höheren Stufe seiner selbst zurück und es winkt eine Belohnung, eine Prinzessin, ein Königreich, ein neues Leben, ein Schatz. Wir finden diese Abfolge in zahlreichen Erzählungen. Denken Sie an die antiken Sagen, an Herakles, Perseus, die Argonauten, an Märchen aus Europa, Amerika, Afrika, Asien, in denen es dann um den Kampf gegen Drachen, Hexen oder Zauberer geht. Der Begründer von Star Wars, George Lucas, hat seine ganze Geschichte entlang dem Konzept von Campbell entwickelt. Auch bei Star Wars finden wir diesen Ablauf vor. Ich weiß nicht, weil Sie das kennen oder aus dieser Star Wars Generation stammen, also so kurz repetiert. Es gibt auch hier einen elternlosen Held, Luke Skywalker, der muss erst seine eigene Identität und Herkunft entdecken und erhält dann Hilfe durch einen alten Weisen, Meister Yoda, diesen kleinen grünen Mann, und kommt so zu seinen Heldenkräften als Jedi-Ritter. Erst dann kann es wagen, gegen Darth Vader, seinen Vater, anzutreten, der auf die Seite des Bösen übergetreten ist. Und da gibt es eben Laserschwerter, es gibt die sogenannte Macht, also eine geheimnisvolle Heldenkraft. Es gibt freundliche Helfer, es gibt Bösewichter, wie in jeder guten Geschichte. Am Ende ist das Böse besiegt und das Gute gelangt wieder an die Macht. Aber dann gibt es doch immer einen kleinen Keim des Bösen, der zurückbleibt. Und das ist dann wiederum die Grundlage für Teil 2 und Teil 3 und Teil 4 oder das Prequel und so weiter. Und es ist eben kein Zufall, dass solche Geschichten einen derartigen Boom erleben und Menschen rund um die Erde in ihren Bann ziehen. Wir finden ähnliche Motive, ähnliche Handlungen in allen erfolgreichen Blockbustern der letzten Jahre. Der Herr der Ringe, Avatar, Matrix, Harry Potter. Und dieses Grundmuster ist genau deswegen so erfolgreich und findet solchen Anklang, weil es analog zu unseren eigenen psychischen Entwicklungsprozessen verläuft. Weil es sogar von diesen abgeleitet wurde, wenn wir scheinbar übermächtigen, unbewussten Inhalten in uns selbst gegenüberstehen, die uns dann mit unseren dunklen Seiten konfrontieren. Diese fordern von uns Entwicklung und Reifung, damit wir diese Schattenseiten integrieren oder besiegen können. Und das ist dann der Gewinn, der Schatz, die Prinzessin, das eigene neue Königreich, das erlangt wurde. Es sind Erzählungen darüber, wie wir zu uns kommen, wie wir die oder derjenige werden, die wir sind. Diese Muster sind Urformen. Sie haben schon immer gewirkt und sie werden weiter wirken. Sie sind eine Grundbedingung unseres innerpsychischen Seins. Das erkennen wir in solchen Geschichten und davon sind wir fasziniert. Darum lesen wir solche Bücher, darum zahlen wir den Eintritt an der Kinokasse oder im Streamingdienst neuerdings. Es war die große Entdeckung des Unbewussten durch Sigmund Freud, auf der C.G. Jungs Modell aufbaut. Demnach sind wir eben nicht Herr im eigenen Hause des Bewusstseins, sondern unsere Handlungen, unsere Wahrnehmungen, unsere ganze bewusste Haltung, unser Fühlen und Denken werden mitbestimmt durch unbewusste Motive, die sich unterhalb dieser dem Bewusstsein nicht mehr zugänglichen Schwelle befinden. Dieses persönliche Unbewusste enthält verdrängte Anteile unserer Persönlichkeit, also solche, die nicht kompatibel sind mit unserem Bild von uns selbst, die moralisch nicht akzeptabel wären, die einfach unseren Überzeugungen zuwiderlaufen oder die aber einfach so schrecklich und so traumatisch sind, dass sie nicht ertragen werden können. Verdrängt heißt jedoch nicht beseitigt. Und so wirken sie in unser Leben stets weiter hinein und können sich störend bemerkbar machen, dann in Gestalt von Symptomen, nicht? Also von Depressionen, Ängsten, Zwängen, leidvollen Beziehungserfahrungen, steter Wiederholung derselben schädlichen Muster. Soweit jetzt in großer Vereinfachung die Konzeption Freuds. Diesem Modell des persönlichen Unbewussten hat Jung nun eine weitere Ebene hinzugefügt, die er kollektives Unbewusstes nannte. Hier ist der Wirkbereich der archetypischen Felder, unter deren Einfluss unser bewusstes Ich ebenfalls steht. Allerdings haben wir es hier nicht mehr mit Qualitäten zu tun, die sich dann in Form einer Pathologie oder gesunden Psyche zeigen. Vielmehr stehen wir hier unter dem Einfluss überpersönlicher Impulse, zu denen wir uns verhalten müssen. Jung selbst beschreibt diese Dimension folgendermaßen. Ich habe den Ausdruck kollektiv gewählt, weil dieses Unbewusste nicht individueller, sondern allgemeiner Natur ist. Das heißt, es hat im Gegensatz zur persönlichen Psyche Inhalte und Verhaltensweisen, welche überall und in allen Individuen cum grano salis die gleichen sind. Es ist mit anderen Worten in allen Menschen sich selbst identisch und bildet damit eine in jedermann vorhandene allgemeine seelische Grundlage überpersönlicher Natur. Die Inhalte, mit denen dieses kollektive Unbewusste angefüllt ist, werden als archetypisch bezeichnet. Nach dieser Vorstellung sind wir alle an eine solche Ebene im Unbewussten angeschlossen und wir stehen unter ihrem Einfluss. Aber diese Dimension des Unbewussten äußert sich in jedem Individuum auf eigene Weise. Jede und jeder von uns treibt so eine neue Blüte aus derselben Wurzel. Ausgangspunkt für diese Konzeption war zunächst Jungs Beobachtung, dass sich bei seinen psychotischen Patienten Phänomene gezeigt haben, die er in alten Mythologemen wiederfand. Nur ein Beispiel, ein Patient berichtete darüber, dass die Sonne einen Penis zur Erde schickt und dass er selbst mit Kopfbewegungen diesen Penis steuern könnte. Jung fand genau dieses Motiv aber dann in Beschreibungen des Mithras-Kults. Und zwar in Beschreibungen, die diesem Patienten mit Sicherheit nicht zugänglich waren. Dass also ein mitteleuropäischer Mensch der Neuzeit in seinem psychotischen Erleben Motive beschrieb, wie sie zu einem antiken Kult gehört haben, das war einfach erstaunlich und überhaupt nicht zu erklären. Vor allem aber fand Jung bei seinen ethnologischen und historischen Studien und vor allem alchemistischen Darstellungen zahlreiche weitere Übereinstimmungen in den Grundzügen von Mythen, von Märchen, von Riten oder Bildern, die unabhängig voneinander jeweils, so sagt er, in neuem Gewand, in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Zeitaltern immer wieder doch zumindest ähnlich auftauchten. Ausgehend von diesen Beobachtungen und der empirischen Evidenz in Therapien entwickelte Jung die Idee der Archetypen zunächst in einer Analogie zur Ausgestaltung der biologisch verankerten Instinkte und Triebe. Also er verstand archetypische Wirkmuster als eine psychologische Entsprechung der Instinkte in einer geistig-seelischen Dimension. Er spricht von einem Pattern of Behavior, also einem musterhaften Verhalten auf beiden Ebenen, sowohl im biologischen Triebgeschehen wie auch im geistig-seelischen Entwicklungsprozess. Das biologisch begründete Ziel der Trieberfüllung ist die Befriedigung beispielsweise von Hunger, Durst und Sexualität. Dem stehen das Sinnerleben und die Sinnfindung als Erfüllung des geistig-seelischen Bedürfnisses gegenüber, so seine Konzeption. Und eben diese Sinnsuche vollzieht sich entlang der archetypischen Muster. Beide Ebenen entsprechen dem Grundbedürfnis des Menschen, den Grundbedürfnissen, die erfüllt sein wollen. Und zusammen bilden sie die lebensnotwendigen Seinsvorgänge einer körperlich-geistig-seelischen Einheit. Die Zielerfüllung auf dieser archetypischen Ebene wird jedoch nicht durch Suchverhalten erreicht, wie auf der körperlichen Ebene, sondern es ist eine Suchbewegung entlang der Impulse aus dem Unbewussten. Diese Impulse führen auf eine Erfahrung von Sinn hin, Sinn auf individueller und subjektiver Ebene, und sie sind daher auch nicht allgemeingültig objektivierbar. Und solche Impulse werden dem Bewusstsein eben in Gestalt der Bildersprache des Unbewussten übermittelt, zum Beispiel in Träumen. Sie erfordern aber auch ausdrücklich eine Auseinandersetzung des bewussten Ichs mit ihnen, um zum inneren Ziel von Sinn erleben und damit auch eine Weiterentwicklung und Bereicherung der Persönlichkeiten des Bewusstseins zu führen. Also es geht um diese Zweigeteiltheit des Archetypen, gut und böse, hell und dunkel. Und aus dieser Polarität heraus entfaltet sich die im Ursprung noch ungeformte psychische Energie um zentrale Entwicklungsthemen des Menschen herum immer wieder neu. Sie sind an sich unanschaulich und sie kommen erst zum Ausdruck, indem sie sich in den individuellen Psychen der Menschen manifestieren, in deren Leben eine Form finden und jeweils neu beantwortet werden müssen. So wie die Bilder, die Herr Fast vorhin beschrieben hat, die innerlich geleitet haben, die aufmerksam gemacht haben, dass es in eine andere Richtung geht und die dann auch eine Richtung vorgegeben haben. Über solch eine kollektive Ebene sind wir alle Menschen durch ihr Menschsein miteinander verbunden. Sowohl horizontal mit den Zeitgenossen als auch vertikal mit über die Zeit hinweg mit unseren Vorfahren. Sie bringen die Menschenart des Menschen zum Ausdruck, so Jung. Letztlich bedeutet das oder wird unter diesem Begriff Archetyp also ein auf den Sinn hin anordnendes Prinzip in der menschlichen Psyche verstanden. Es gibt dort ein Prinzip, das uns anordnet auf einen inneren Sinn hin. Und verstehen wir Sinn als die Zunahme an subjektivem Erleben von Ganzheit, dann sind es solche archetypischen Erfahrungen und Bilder, die diese Entwicklung vorantreiben. Beispiele für solche archetypischen Motive, die ubiquitär nachgewiesen werden können, sind neben dem Motiv des Helden, des alten Weisen oder der alten Weisen, des Heilers, aber auch des archetypisch väterlichen oder mütterlichen in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen, ebenso der Archetyp des Kindes, der Anima, des Animus oder der Tricksterfigur. Wenn dann zum Beispiel von Mutter- oder Vaterarchetyp gesprochen wird, handelt es sich dabei im Grunde um allegorische Begriffe für etwas, das wir im Kern letztlich nicht fassen können, sondern nur an den Auswirkungen in der Welt erkennen können. Das Modell enthält dabei die Vorstellung, dass jede persönliche Lebenserfahrung Anschluss besitzt an einen archetypischen Grund. Und je tiefer wir in die Schichten des Unbewussten gelangen, umso mehr löst sich diese Erfahrung vom Persönlichen und vom Personalen ab und erscheint immer kollektiver und abstrakter. Und dazu ein Beispiel. Die archetypische Grunderfahrung mit dem Mütterlichen, die Erfahrung eines Enthalten und eines Gehaltenseins, mündet letztlich im abstrakten Prinzip des Raums. Eine sehr anschauliche Visualisierung dieser Vorstellung findet sich in Frida Kahlos Bild Die Liebesumarmung des Universums, die Erde, Mexiko, ich, Diego und Axolotl. In diesem Selbstporträt hält die Malerin in der Ikonografie einer Pietà ihren Mann Diego auf dem Stoß Und dabei wird sie aber selbst von größeren immer abstrakter und zunehmend weniger personalen Frauengestalten gehalten, die schließlich in Gestalt von Sonne und Mond im Kosmos münden und den Weltraum repräsentieren. Die Polarität des archetypisch Mütterlichen, die als lebensspendende, aber auch als verschlingende Todesmutter in Erscheinung treten kann, besteht in der grundsätzlichen Erfahrung von Geburt und Vergehen und beruht letztlich auf dem Prinzip der Zyklizität. Zu diesem Motiv des Gehaltenseins im mütterlichen Raum, wie bei Frida Kahlo, möchte ich Ihnen im Folgenden noch ein Traumbeispiel geben aus einer Behandlung. Mitten im Traum sehe ich vor mir ein Fenster, das quadratisch wie vor einem Schacht steht. Den Schacht kann ich nicht sehen, aber auch nichts um mich herum wahrnehmen. Aber ich sehe hinter der Scheibe den Kopf meiner Mutter. Die Scheibe ist kaum größer als der Kopf. Der Kopf schaut mich aber nicht direkt hinter der Scheibe an, sondern wirkt wie etwas nach hinten zurückversetzt. Sie blickt in meine Richtung, mimiklos. Schwarze Haare. Erinnert mich an die Zeit so um die 70, wie auf dem Sterbebild. Aber da ist keine Mimik, einfach nur das Gesicht. Als ich realisiere, dass ich meine tote Mutter im Traum sehe, bin ich aufgeregt. Ich möchte sie ansprechen, wissen, wie es ihr geht. Aber in dem Moment, in dem ich sie erkenne und mir das bewusst wird, sehe ich sie nicht mehr. Die Scheibe ist milchig weiß. Mein Wunsch, sie zu sehen, zu sprechen, ist groß. Ich hoffe, ihr Bild wiederzubekommen. Da spüre ich einen Sog, wie wenn mein Körper von etwas angezogen wird in Richtung Schacht, den ich eher nachträglich so nenne, als dass ich ihn wahrgenommen hätte. Einen Augenblick überlege ich, ob es gefährlich ist, dem Sog nachzugeben, ob nicht dann ich in den Tod gehen würde. Aber dann wird mir gleich klar, dass es ungefährlich sei. Es würde mir nichts passieren. Ich gab dem Sog also nach und es zog mich mit riesiger Geschwindigkeit in den Raum. Ich hatte einen Affenzahn drauf. Ich spürte den Luftwiderstand, das Wirbeln, auch wenn es nicht ganz dasselbe ist wie reale Luft. Ich flog eine Weile, bis ich an einer Stelle im Weltall ankam. Ich sah wie von einem anderen Planeten, ohne ihn betreten zu haben, durch das weite All. Viele Sterne, eine Galaxie und wusste, dass die Erde ganz weit dort am Ende der Galaxie ist. Ich blickte eine Weile erstaunt Richtung Erde und da zog es mich auch schon wieder zurück. Mit selber Geschwindigkeit, immer schneller, fiel ich zurück Richtung Erde. Ich überlegte kurz, dass der Aufprall so viel zu stark wäre, dachte dann aber gleich, dass mein Körper das schon richtig steuern würde oder was auch immer. Ich verließ mich also darauf, dass ich schon heil wieder runterkommen würde. Dies war auch der Fall. Ich kann mich aber nicht direkt an das Ankommen erinnern. Ich war dann einfach wach. Dieser Traum hatte die Träumerin zutiefst berührt und beschäftigt. Zugleich war sie aber auch fasziniert und fast erschrocken über die Macht von diesem Mitgerissenwerden, sodass sie diesen Traum auch noch über viele Jahre erinnert hatte. Jung hat diesen Zustand eines Ergriffenseins, wenn wir solchen archetypischen Erlebnissen ausgesetzt sind, als Tremendum et Fascinosum bezeichnet. Es ist ein Aufeinandertreffen von ehrfurchtsvoller Angst und fasziniertem Hingezogensein. Zunächst ist vor allem diese Gefühlsqualität, die ein wichtiges Kriterium darstellt, um von einem archetypischen Traumerleben zu sprechen. Ebenso bedeutsam ist hier aber auch der Trauminhalt, der in kosmischen Dimensionen spielt und der die Polarität von Tod und Geburt thematisiert. Gerade solche Gegensatzspannungen, wie sie die Träumerin hier gezeigt bekommt und die sie dann auch unmittelbar mit Haut und Haaren körperlich spürbar einbezogen ist, gehören unmittelbar zur archetypischen Ebene. Es ist eine Begegnung mit beiden Motiven, der Tod in Gestalt des mimiklosen Bildes der Mutter hinter einer Scheibe und der geburtsartige Vorgang, in diesem gewaltigen Sog durch den Schacht mitgerissen zu werden in einen neuen Raum. Beide Pole des Traumthemas sind unmittelbar miteinander verflochten. Sie stellen die zwei Seiten der archetypischen Dimension von Leben und Sterben dar. Stirb und werde. Beide sind nicht trennbar. Sie gehören zu einem gemeinsamen Kreislauf. Zentral ist hier die emotionale Komponente, nämlich die Sehnsucht nach Begegnung und Verbundenheit mit der Mutter. Dieser Wunsch, der sich zunächst auf das Bild der leiblichen Mutter richtet, verwandelt sich im Traum nun mit der Perspektive aus dem All in einen Blick auf Mutter Erde. An die Stelle der persönlichen Beziehung zur Mutter tritt eine andere Dimension der Beziehung, die eines Eingebundenseins in einen größeren, der Traum sagt, einen kosmischen Zusammenhang des Seins. Die zuvor unerfüllte und auch nicht mehr erfüllbare Sehnsucht nach einer Verbindung zur verstorbenen Mutter verschwindet im Traum und sie weicht schließlich, ja, man kann sagen, ein Staunen über die Erkenntnis, auf diese Weise im Raum gehalten zu sein und auf den sicheren Boden der Erde vertrauen zu können. Sie ist ein Raum, der nun eine kollektive, wir können sagen, archetypische Dimension besitzt. Und es sind eben solche Erfahrungen, die einen wichtigen Beitrag liefern können, beispielsweise Trauerprozesse zu bewältigen, Trost, Einsicht zu finden, dass das Gehaltensein nicht verloren gegangen ist, sondern dass es in anderer Form weiter besteht, dass es ein Gehaltensein im Ganzen gibt. Zumindest kurz möchte ich gegenüber dem archetypisch-mütterlichen hier noch das archetypisch-väterliche skizzieren. Das archetypisch-väterliche enthält die Polarität zwischen Schutz, Förderung und Schöpferischem auf der einen Seite, Bemächtigung, Hemmung und Zerstörung auf der anderen. Auf abstrakter Ebene liegen diesen die Prinzipien der Zeit und der Linearität zugrunde. Das sind die komplementären Dimensionen zum archetypisch-mütterlichen, nicht dem Raum und dem zyklischen Ablauf. Die Erfahrung mit dem eigenen Vater und der eigenen Mutter sind zum einen eben persönliche, zum anderen aber haben sie Anschluss an diese im Hintergrund immer bestehende archetypische Ebene, die ebenfalls in ihnen zum Ausdruck kommen kann. Und diese Pole finden wir in zahlreichen künstlerischen Darstellungen wieder. Sie sehen hier den schöpferischen Gott in der Version Michelangelos und den zerstörerischen Saturn, der seine Kinder frisst, aus den Pinturas Negras von Francisco Goya. Wenden wir uns noch einmal genauer der Frage zu, woran lässt sich denn nun erkennen, ob es sich um eine archetypische Ebene handelt? Meist übermitteln sich archetypische Inhalte über symbolisch aufgeladene Bilder. Und daher ist die Kenntnis dieses Konzepts gerade für das Verständnis von Träumen von großer Bedeutung. C.G. Jung charakterisiert am Ende seines Lebens die Archetypen folgendermaßen. In einem Fall erscheinen sie in ihrer ursprünglichen Form, das heißt, sie sind Bilder und gleichzeitig Emotionen. Man kann von einem Archetypus nur dann sprechen, wenn diese zwei Aspekte gleichzeitig vorhanden sind. Ist lediglich ein Bild da, so ist das nur ein Wortbild, wie ein Korpuskel ohne elektrische Ladung. Es ist dann sozusagen wirkungslos, ein bloßes Wort und sonst nichts. Ist das Bild dagegen mit Numinosität, das heißt mit psychischer Energie geladen, so ist es wirksam und wird Folgen nach sich ziehen. Deshalb ist es in praktischen Fällen ein großer Fehler, einen Archetypen wie einen bloßen Namen, ein Wort oder einen Begriff zu behandeln. Er ist weit mehr als das. Er ist ein Stück Leben, insofern er ein Bild ist, das mit einem lebendigen Individuum durch die Brücke des Gefühls verbunden ist. Dass der Archetypus beides ist, ein Bild und ein Affekt. Das entscheidende Kriterium ist demnach die Verknüpfung von bildhaftem Erscheinen mit dem Affekt im Unterschied zu einem Bild, das den Betrachter oder den Träumer unberührt lässt. Mit Affekt meint Jung aber in diesem Zusammenhang einen ganz spezifischen Zustand des Ergriffenseins, das Gefühl, etwas sehr Bedeutungsvollem gegenüberzustehen, das für das eigene das Wesentliche enthält und zudem nicht unmittelbar dem Ich zugehörig ist. Es erscheint fremd und vertraut zugleich. Einen solchen Zustand bezeichnet er mit dem Begriff der Numinosität, der dann eine Nähe zum Göttlichen impliziert. Damit ist aber keinesfalls ein religiöses Bekenntnis gemeint oder gar ein Beleg für die Existenz des Göttlichen im Sinne eines Gottesbeweises. Jung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich lediglich um die Möglichkeit eines numinosen Erlebens als Teil des menschlichen Erfahrungshorizonts handelt. Wir können so etwas erleben. Das ist zu beobachten. Es ist phänomenologisch eindeutig. Es gehört zu unserem Horizont, aber es ist noch nicht der Beweis, dass Gott existiert. Aber es existiert in uns. Kommen wir nun zum Archetyp des Selbst. Dieser stellt einen Sonderfall des Archetypenkonzepts dar. Der Begriff des Selbst in diesem Zusammenhang führt immer wieder zu einer terminologischen Verwechslung mit dem Verständnis des Selbst, wie es in anderen psychodynamischen Traditionen verwendet wird. In der Psychoanalyse in der Nachfolge Freuds dient der Begriff des Selbst zur Unterscheidung der bewussten und der unbewussten Vorstellungen und Bilder, die sich ein Mensch von sich selbst macht. Die bewusst zugänglichen Vorstellungen kann man dem Ich zuordnen. Die unbewussten Vorstellungen darüber, über mich, über die anderen, darüber, wer ich in den Augen der anderen bin, wurden mit dem Begriff Selbst bezeichnet. Selbst steht, formelhaft gesagt, für die Gesamtheit der unbewussten Selbstrepräsentanzen eines Individuums. Noch einmal das Schema. C.G. Jung hingegen verwendet den Begriff des Selbst schon sehr viel früher und in ganz eigener Konzeption. Danach wird das Selbst verstanden als der zentrale Archetyp, also eine Instanz in einer tiefen Schicht des Unbewussten, über den auch der Zugang zu kollektiven und unbewussten Inhalten erfolgt. Das Selbst in diesem Sinn ist nicht mehr ein Ort, in dem entwicklungspsychologisch frühe prägende Erfahrungen in Form von unbewussten Selbstbildern abgelegt werden. Vielmehr ist dieses Selbst konzipiert als ein ganz autonomes Zentrum, das eben gerade nicht dem Ich-Bewusstsein unterliegt. Aber es steht als unbewusster Pol dem Bewusstsein gegenüber und es steht in Verbindung mit ihm. Von dieser zentralen Instanz im Unbewussten gehen wesentlich Impulse der eigenen Entwicklungsmöglichkeiten an das Ich-Bewusstsein aus. Ein solches Selbst stellt einen Zugang zu einer Ganzheit dar, die außerhalb moralischer Kategorien von Gut und Böse steht. Neben allen schöpferischen, kreativen Impulsen kann das ebenso eine dunkle, eine destruktive Seite enthalten. Ich erinnere an die Bilder vom väterlich-archetypischen, sowohl der schöpferische wie der zerstörerische Gott sind beide Manifestationen dieser archetypischen Ganzheit, ohne jede moralische Wertung. In so einem Konzept erscheint das Selbst als eine Quelle der inneren Dynamik, während dem Ich, zum Ich-Bewusstsein, die Aufgabe oder die Chance zukommt, diese Impulse zu verwirklichen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, individuell angemessene Ausdrucksweisen zu finden. In der klassischen Psychoanalyse ging es noch um den Grundsatz, wo es ist, soll ich werden. Also es ging um eine Bewusstmachung, eine Klärung von unbewussten Anteilen. Die analytische Psychologie setzt einen ganz anderen Fokus. Hier wird die Herstellung einer lebendigen Verbindung zwischen der unbewussten Dimension des Selbst und dem bewussten Ich zum zentralen therapeutischen Ziel. Und nach dieser Vorstellung besteht Heilung dann nämlich eben gerade nicht mehr in einem festgelegten Endzustand wie bei einem medizinischen Krankheitsbild. Es ist vielmehr dynamisch zu verstehen. Es geht um eine Befähigung zu einem anhaltenden Prozess des Austauschs zwischen Ich und Selbst. Auf bildhafter Ebene tritt diese Instanz des Selbst meist in Erscheinung in Symbolisierung der Ganzheit, also oft viergestaltige, kreisförmige Figuren. Und darin kommt auch wieder die innere Polarität, die Vereinigung von Gegensätzen zum Ausdruck. Und gemäß ihrem archetypischen, universellen Charakter lassen sich solche Symbolbildungen kultur- und menschheitsübergreifend nachweisen. C.G. Jung hat sich dabei zunächst vor allem für die Mandalas der indischen Kultur interessiert. Aber wir finden das auch in allen anderen Kulturzusammenhängen. Die großen Symbole lassen sich auf diese Strukturen zurückführen, nicht? Die verschiedenen Kreuzformen im Christentum, das Symbol des Yin und Yang im Buddhismus. Und hier nun einige Beispiele. Zum einen Mandalas, die im tibetischen Buddhismus aus farbigen Sänden hergestellt werden, großer Sorgfalt und hinterher aber wieder zerstört, um den Zyklus von Werden und Vergehen zu symbolisieren. Hier Steinritzung aus der Kaschena bei Silz in der Schweiz, aus der Bronzezeit. Ein Bild von Hildegard von Bingen, das den Menschen in seiner Ganzheit, in seinem göttlichen Bezug darstellt. Die Nordrose von Notre Dame, das Labyrinth im Boden der Kathedrale von Chartres, Kreise in Quadraten von Kandinsky und noch ein Mandala, das Jung zum Abschluss des Roten Buchs selbst gemalt hat und das ein Traumbild von ihm selbst entstammt. In dieser charakteristischen Zentroversion, also der Ausrichtung des Symbols auf eine innere Mitte, sah Jung so etwas wie eine bildhafte Repräsentation für die Grunderfahrung seelischen Erlebens, nämlich unser Bewusstsein und die Gesamtheit unserer unbewussten Anteile sind um ein Zentrum der Ganzheit herum angeordnet, das er dann als Selbst bezeichnet. Gerade in der Arbeit mit Träumen kann es daher von großer Bedeutung sein, Symbolgestaltung dieser Art auch zu erkennen als Aktivierungen dieser archetypischen Ebene des Selbst. Und dazu möchte ich Ihnen ein weiteres Traumbeispiel zeigen. Ich habe geträumt, dass ich auf der Autobahn gefahren bin. Es war so ganz hell, Sonne. Mein Freund war dabei. Ich hatte so einen alten, schwarzen Mercedes, ein super seriöses Auto. Ich bin allerdings rückwärts gefahren, mal wieder. Ich habe gedacht, Mensch, ist das blöd, ich kann doch gar nicht wenden hier auf der Autobahn. Ich war kein Geisterfahrer, sondern fuhr in die richtige Richtung, nur eben rückwärts. Dann kam eine Brücke. Ich dachte, da kann ich vielleicht wenden zwischen Abgrund und Brücke. Das ging dann. Ich habe gesehen, es standen auch noch andere da, die rauchten oder haben Picknick gemacht. Es war völlig normal, dass man da halten konnte. Ich habe hier aus Zeitgründen ein wenig gekürzt. Die Träumerin trennt sich im Folgenden von ihrer Begleitung und einer anderen Gruppe und geht auch so unter Einsamkeitsgefühlen weiter über verschiedene Stationen. Dann kam ich irgendwann zum Ende des Gebäudes, habe die Tür aufgemacht. Da war ein ganz helles Sonnenlicht und eine Riesenarena mit Tribünen, wo tausende Leute saßen. Ich habe gedacht, vielleicht finde ich sie da, habe sie aber nicht gesehen. Dann habe ich nach links geguckt, da war wirklich sowas. Rechts waren die ganzen Leute, aber links vor dem Himmel projiziert mit irgendeiner Technik, Holographie oder so, riesige Tsunamis, die auf uns zukamen, in Regenbogenfarben, riesige Wellen, die sie dahin projiziert haben. Ich war ganz fasziniert und dachte, das wäre toll, wenn mich einer fotografiert mit diesem tollen Hintergrund. Ist ja keiner da, dann mache ich ein Selfie. Habe mein Handy genommen und ein Selfie gemacht. Also gerade bei so langen Träumen bewährt sich die Träumer zu fragen, was hat sie denn emotional besonders angesprochen? Welche Bilder sind besonders tief verbunden oder welche Bilder haben sie sehr bewegt? Und das war für die Träumerin die Eingangssituation mit diesem hellen Sonne und dem Rückwärtsfahren und auch am Ende diese Begegnung mit diesen Lichterscheinungen. Der Traum berichtet von der Zurücklegung eines langen Weges und sinnbildlich spiegelt das auch den therapeutischen Prozess der Patientin wieder bis zu diesem Knotenpunkt ihrer Entwicklung. Zunächst mal diese Ausgangssituation, da handelt es sich um eine Fahrt rückwärts, aber in die richtige Richtung, die nach vorne führt. Und mit diesem eigenartigen Bild greift der Traum die paradoxe Dynamik eines therapeutischen Prozesses auf. Es ist eine Regression, die im Dienste der Progression steht. Man bewegt sich zurück in die Vergangenheit, um voranzukommen in eine freiere Zukunft. Und dieser initiale Bewegungsvorgang vollzieht sich nun im Licht der Sonne, die ausdrücklich also so ganz hell beschrieben wird. Es ist ein Raum der Bewusstseinshelligkeiten, den sich das abspielt. Also Mond und Nacht werden üblicherweise symbolisch dem Unbewussten zugeordnet, Sonne und Tag dem Bewusstsein. Zugleich ist die kollektive Symbolik der Sonne aber auch verbunden mit dem Inhalt der Lebensspenderin. Nicht? Sie ist Ausgangspunkt für alles Leben, alle lebensspendende Energie. Und mit dieser Kreisform, die die Sonne darstellt, rückt dieser Aspekt auch in den Bereich eines zentrierenden Ganzheitssymbols, eines Selbstsymbols. Die Ausgangssituation scheint also unter diesem Stern der Bewusstwerdung zu stehen. Am Ende tut sich dann eine Tür auf, die dort mündet, wo die Träumerin eine ganz besonders tiefe emotionale Bewegung erlebt hatte. Das Traum-Ich betritt die Welt einer Riesenarena mit tausenden Menschen, die sich subjektstufig dann auch als Zugang zu einer kollektiven Schicht verstehen lässt. Und hier trifft es wieder auf dieses ganz helle Sonnenlicht, das schon in der Eingangssituation war. Die Traumgeschichte spannt so eine Motivverknüpfung, nicht einen Bogen zwischen Anfang und Ende der Handlung. Doch hat sich auf diesem zurückgelegten Weg inzwischen eine grundlegende Wandlung vollzogen. Das Licht bewegt sich nun in großen, tsunamiartigen Wellen auf sie zu und es übt eine tiefe Faszination aus. Als die Träumerin diesen Traum geschildert hat, wurde deutlich, wie sehr sie von diesem Anblick ergriffen und beeindruckt war. Tremendum et fascinosum. Es war ein Zustand und ein Gefühl, etwas zutiefst Bedeutsamem zu begegnen. Das entspricht genau dem, was Jung als numinoses Erleben bezeichnet hat. So erscheint der Traum auch als Darstellung eines Prozesses, in dem das Ich am Ende Zugang zu einer unerschöpflich wirkenden und einer lebendig pulsierenden Energiequelle des Selbst gefunden hat. Also, dass das so pointiert dann ist, dass jemand dann im Traum noch ein Selfie macht. Ja, also, dass dieser Ausdruck sogar vorkommt, habe ich noch selten erlebt, aber es trifft es ganz besonders. Und es hat sehr korrespondiert, was die Patientin auch therapeutisch sich erarbeitet hatte. Also sie hat wirklich zu diesem Zeitpunkt auch einen Zustand erreicht gehabt von großer Gelassenheit und großer Tatkraft, die sie auch sehr brauchte zu dem Moment, während die ganzen angstvollen, depressiven Seiten wirklich erstmal wie weg waren. Ja? Also dieser Traum, es war komplementär zu dem, was in ihr geschehen ist. Also sie hat eine Entsprechung gefunden, eine Bestätigung. Dann möchte ich nur noch zum Schluss kurz etwas sagen zur kontroversen Diskussion über das Archetypenkonzept auch innerhalb der analytischen Psychologie. Sie haben Christian Rösler schon erwähnt, also schreibt sich anders als ich, wir sind auch nicht verwandt oder verschwägert. Das ist ein forschender Kollege aus Freiburg, der sehr interessante Modelle entwickelt hat und er kreidet an, dass das Archetypenkonzept zwar in der therapeutischen Arbeit empirisch, phänomenologisch sich sehr, sehr bewährt hat, dass es aber im Grunde naturwissenschaftlich nicht anschlussfähig ist. Also die Überlegungen, ob es eine biologische Ebene gibt, dass es genetisch diese Archetypen weiter gegeben werden, das lässt sich nicht bestätigen. Soziologisch gibt es einige Hinweise, dass es sein könnte. Quantenphysikalisch könnte man versuchen, es zu begründen, ist vielleicht sogar die stringenteste Begründung, aber das würde hier jetzt sehr weit führen. Und das Wichtige, finde ich, daran ist, dass das Archetypenkonzept eben vor allem einen phänomenologischen und einen hermeneutischen Zugang darstellt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ausreichend finde ich einen solchen phänomenologischen Zugang zunächst insofern, als dass wir in den unterschiedlichsten Bereichen wissenschaftlicher Beschäftigung zahlreiche Phänomene beobachten, ohne dass wir sie ausreichend erklären können. Ein Beispiel dazu. Die permanente Expansion des Universums gilt als bewiesen. Ja, also unser Universum dehnt sich immer weiter aus. Aber es ist überhaupt nicht erklärbar, dass die Sterne am Rande der Galaxien sich schneller bewegen, als man eigentlich aufgrund der Anziehungskraft der Materie erwarten würde. Kann man aber beobachten. Da hat schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts der Niederländer Hendrik van Oort die Erklärung entwickelt, dass da noch etwas anderes sein muss, etwas Unsichtbares, das dieses Phänomen bewirkt. Das Konzept der dunklen Materie stammt von ihm. Und es gilt bis heute als das beste Erklärungsmodell, auch wenn sich dunkle Materie bisher überhaupt nicht nachweisen lässt. Eine zweite Beobachtung Ende des 20. Jahrhunderts lautet, dass diese Expansion des Universums auch noch sich stetig beschleunigt. Und der Physiker Michael Turner hat das 1998 mit dem Begriff der dunklen Energie erklärt. Und nach diesen Modellen ist es also so, unser Universum, das auch, wo wir uns hier bewegen, besteht zu 5% aus nachweisbarer und sichtbarer Energie. 25% sind dunkle Materie, 70% dunkle Energie. Stephen Hawking selbst hat diese beiden dunklen Phänomene als die Missing Links der Kosmologie bezeichnet, die bis heute nicht plausibel zu erklären wären, obwohl wir sie phänomenologisch zweifelsfrei beobachten können. Und analog dazu sind archetypische Phänomene offenkundig erkennbar. Sie haben sich sehr bewährt in der therapeutischen Arbeit. Sie liefern uns eine Landkarte, an der entlang wir uns in therapeutischen Prozessen orientieren können. Ich hoffe, das war zumindest mit einem Einblick zu zeigen. Und auch wenn wir eben ihre Genese, ihr Wesen und ihre Transmissionsmechanismen nicht kennen, so steht dem gegenüber doch diese empirische und phänomenologische Tatsache. Diese Spannung gilt es auszuhalten. Das Phänomenarchetyp zu verneinen, nur weil es bisher mit unserem Kenntnisstand nicht hinreichend erklärt werden kann, das käme, finde ich, einer Leugnung der Realität gleich. Wie auch die Astrophysik keineswegs leugnen würde, dass es dunkle Materie und dunkle Energie oder diese Phänomene zumindest gibt, auch wenn sie es nicht erklären kann. Und dass sich solche archetypischen Muster gerade in Träumen beobachten lassen, dass sie wirksam eingesetzt werden können in therapeutischen Prozessen, dass sie zum Verständnis unserer Welt beitragen. Das wollte ich Ihnen heute zeigen. Und auch wenn noch viele Fragen offen sind, so kann ich als jemand, der wirklich täglich mit diesen Konzepten arbeitet und erlebt auch, wie seelische Entwicklungsprozesse davon hervorgerufen, begleitet werden, kann ich am Ende nur C.G. Jung zustimmen, seiner kurzen, prägnanten Bemerkung: wirklich ist, was wirkt. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.